herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Episode 61 übernimmt der Vollzeitrentner erneut das Mikro. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Lust an der klaren Kante. Wer nicht mehr im Hamsterrad läuft, hört genauer hin. Und wer keinen Applaus mehr braucht, spricht deutlicher aus, was andere nur hinter vorgehaltener Hand murmeln. Folge 116 serviert Klartext unter der Überschrift Zähne zusammenbeißen, bitte selbst bezahlen. Wie Politik ihre Bürger für belastbar und bescheuert hält. Zunehmend klafft eine Lücke zwischen politischer Erzählung und gelebter Realität. Aus der Perspektive eines Vollzeitrentners entsteht das Bild eines Landes, in dem Verantwortung nach unten weitergereicht wird, während oben Erklärungen dominieren. Plötzlich gilt der Bürger als Problem, zu wenig arbeitswillig, zu oft krank, zu anspruchsvoll. Der Vorwurf ersetzt die Analyse und dient als bequemer Puffer, wenn politische Konzepte ins Stocken geraten. Besonders deutlich wird das am Beispiel Gesundheit und Sozialstaat. Wenn Zahnbehandlungen stärker privat finanziert werden sollen, wirkt das wie eine schleichende Abkehr vom Solidarprinzip. Aus gemeinsamer Absicherung wird individuelle Zahlungsfähigkeit. Reform heißt nicht mehr verbessern, sondern verlagern. Kosten, Risiko, Verantwortung. Auch die Debatte um Leistung und Erben erscheint als moralische Nebelkerze. Statt wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, wird umverteilt und umerzählt. Gleichzeitig geraten zentrale Fundamente ins Wanken. Steigende Energiekosten, ungelöste Migrationsfragen, eine schwächelnde Wirtschaft, ein demografisch belastetes Rentensystem und ein bröckelndes Sicherheitsgefühl. Probleme werden sprachlich entschärft, aber selten strukturell gelöst. Am Ende steht die These, nicht mangelnde Arbeitsmoral oder zu viele Krankheitstage bedrohen das Land, sondern eine Politik, die ihre Bürger für unbegrenzt belastbar und für weniger kritisch, als sie tatsächlich sind, hält. Folge 117 nimmt euch mit auf die Reise, bekannt aus Funk und Fernsehen. Oder Analyse eines Vollzeitrentners, der das Spiel besser versteht als seine Funktionäre. Eine Folge über Ankommen, Loslassen und neue Freiheiten entdecken. Der Ruhestand wird zur selbstbestimmten Denkwerkstatt. Frei von institutionellem Druck, aber intensiv in Analyse und Debatte. Der Blick richtet sich auf Profifußball und Wintersport als ökonomische und strukturelle Systeme. Nicht emotional, sondern strategisch. 2015 erscheint dann das Buch Huades Bundesliga am Beispiel von Hannover 96, sachlich, argumentativ, reformorientiert. Medienresonanz folgt, unter anderem im NDR Sportclub, doch grundlegende Veränderungen bleiben aus. Gespräche mit Funktionären, Reisen zu sportlichen Brennpunkten und die Entwicklung von polysportiven Campuskonzepten zeigen, Ideen sind da, die Systeme bleiben träge. Zum Jahreswechsel 2015-16 führt eine Reise mit der MSI Albatros bis nach Kapstadt samt Vortrag an Bord. Fazit: Ruhestand heißt nicht Rückzug, sondern unabhängige Bewegung, geistig und geografisch. Am Schluss zeigt sich, Ruhestand bedeutet nicht Stillstand, sondern die Chance, eigene Wege mit Klarheit, Energie und Selbstbestimmung zu gehen. Ruhestand ist kein Ende, sondern ein Auftakt, der Freiraum, Schwung und neue Perspektiven vereint.
Zähne zusammenbeißen, bitte selbst bezahlen, wie Politik ihre Bürger für belastbar und bescheuert hält.
Arbeitsmoral, Zahnzusatzversicherung und andere Märchen aus dem politischen Versuchslabor.
Betrachtungen eines Vollzeitrentners über ein Land, das seine Bürger für erstaunlich belastbar oder erstaunlich dumm hält.
Man muss heute nur lange genug stillsitzen, zuhören und nichts mehr wollen, um zu begreifen, wie sehr sich Politik und Realität voneinander entfernt haben. Der Vorteil des Vollzeitrentners: ich habe Zeit, mir das alles anzuhören, Zeit, Muster zu erkennen, Zeit, mich nicht mehr beeindrucken zu lassen. Und was man da hört, ist bemerkenswert. Den Deutschen wird plötzlich eine fehlende Arbeitsmoral unterstellt. Zu viele Krankheitstage, zu viel Anspruchsdenken, zu wenig Leistungsbereitschaft. Der Tonfall ist neu, der Vorwurf alt. Er kommt zuverlässig immer dann, wenn politische Konzepte scheitern und man dringend einen Schuldigen braucht, der nicht im Kabinett sitzt. Der arbeitende Bürger also, wieder einmal.
Die neue Erzählung: ihr arbeitet nicht genug.
Es ist eine interessante Wollte der Geschichte. Jahrzehntelang galt der deutsche Arbeitnehmer als fleißig, diszipliniert, pflichtbewusst. Made in Germany war kein Aufkleber, sondern ein Versprechen. Heute klingt das anders. Jetzt heißt es: zu viele Krankmeldungen, zu wenig Leistungswille, zu viel Homeoffice, zu viel Work-Life-Balance, zu wenig Opferbereitschaft. Die Frage, die nie gestellt wird: wofür eigentlich? Für explodierende Energiekosten, für Reallohnverluste, für Rentenversprechen, die man selbst nie mehr erleben wird, für eine Politik, die selbst bei einfachsten Problemen reflexhaft erklärt, warum leider gerade nichts geht. Man kann Menschen nicht dauerhaft auspressen und sich dann wundern, wenn sie irgendwann liegen bleiben.
Krank feiern oder krank regiert.
Besonders beliebt ist aktuell der Vorwurf des Krankfeierns. Er klingt harmlos, ist aber perfide, denn er unterstellt systematischen Missbrauch. Nicht Einzelfälle, nicht Ausnahmen, sondern eine angebliche Haltung. Das ist praktisch. Wer krank feiert, ist selbst schuld. Wer krank ist, hat sich halt nicht genug angestrengt, resilient zu sein. Psychische Belastung, Burnout, Erschöpfung, alles Luxusprobleme einer verweichlichten Gesellschaft. Komisch nur, dass genau diese Gesellschaft immer älter wird, immer länger arbeitet, immer produktiver war und gleichzeitig mit immer weniger Sicherheit lebt. Vielleicht sind die Menschen nicht zu oft krank, vielleicht ist das System einfach dauerhaft ungesund.
Sozialstaatsreform oder Zähne zusammenbeißen, bitte selbst bezahlen.
Ein besonders eleganter Vorschlag aus der politischen Ideenwerkstatt: Zahnbehandlungen könnten doch künftig stärker selbst bezahlt werden. Schließlich müsse man den Sozialstaat entlasten. Das ist kein Scherz, das ist ernst gemeint. Die Botschaft dahinter ist klar: Gesundheit ist keine gemeinsame Aufgabe mehr, sondern eine Frage der persönlichen Finanzkraft. Wer es sich leisten kann, behält seine Zähne. Wer nicht, nun ja, man könnte das ehrlich formulieren: der Sozialstaat wird nicht reformiert, er wird schleichend privatisiert. Heute sind es die Zähne, morgen die Brille, übermorgen bestimmte Medikamente. Und irgendwann fragt man sich, wofür man eigentlich jahrzehntelang eingezahlt hat.
Erben ist keine Leistung, aber besteuern ersetzt keine Politik.
Der Satz "Erben ist keine Leistung" klingt moralisch einwandfrei. Und doch Doch wirkt er wie ein Ablenkungsmanöver, denn er beantwortet nicht die eigentliche Frage, was ist eigentlich Leistung in diesem Land? Ist es Leistung, Jahrzehnte zu arbeiten und am Ende festzustellen, dass die Rente kaum reicht? Ist es Leistung, Unternehmen durch Krisen zu führen und dann mit Bürokratie überzogen zu werden? Ist es Leistung, den Laden am Laufen zu halten, während politische Konzepte im Vierteljahrestakt wechseln? Erben ist keine Leistung, mag sein, aber das ständige Umerziehen, Umverteilen und Moralisieren ersetzt keine Wirtschaftspolitik.
Die subtile Verhöhnung der Bürger.
Was viele Menschen empfinden, ist kein plumper Politikverdruss, es ist etwas anderes. Es ist das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Wenn erklärt wird, dass steigende Preise eigentlich ein gutes Signal seien, wenn Sicherheit relativiert wird, wenn offensichtliche Probleme zu Herausforderungen umbenannt werden, wenn man Bürgern erklärt, sie müssten das alles aushalten. Aushalten ist kein politisches Konzept, es ist eine Zumutung.
Für wie bescheuert hält man die Bürger eigentlich?
Eine Frage, die sich aufdrängt, aber nie offen gestellt wird. Wie oft kann man erklären, dass etwas alternativlos ist, bevor die Leute merken, dass es vor allem bequem ist? Wie oft kann man Versprechen verschieben, ohne Glaubwürdigkeit zu verlieren? Wie oft kann man Probleme benennen, ohne Lösungen zu liefern? Offenbar ziemlich oft, denn der politische Betrieb scheint davon auszugehen, dass Empörung ein kurzlebiges Phänomen ist, dass sich alles aussitzt, dass man nur lange genug reden muss, bis die nächste Krise kommt.
Ein politisches Experiment am lebenden Objekt?
Manchmal fragt man sich, ob Deutschland nicht Teil eines groß angelegten Experiments ist. Wie viel Belastung hält eine Gesellschaft aus, bevor sie kippt? Wie lange funktioniert Loyalität ohne Gegenleistung? Wie weit kann man das Sicherheitsgefühl aushöhlen, ohne offene Rebellion zu riskieren? Die Versuchsanordnung ist komplex.
Steigende Energiekosten, trotz aller Versprechen. Ungelöste Migrationsfragen begleitet von moralischer Dauerbeschallung. Eine schwächelnde Wirtschaft, die zwischen Transformation und Stillstand hängt. Ein Rentensystem, das mathematisch wackelt und politisch beschönigt wird. Eine innere Sicherheit, über die man lieber abstrakt spricht als konkret.
Und mittendrin der Bürger, der funktionieren soll.
Energie, teuer, unsicher, alternativlos.
Energie sollte bezahlbar, sicher und planbar sein. Heute ist sie teuer, unsicher und politisch aufgeladen. Wer fragt, warum das so ist, bekommt selten Antworten, dafür umso mehr Belehrungen. Es geht nicht mehr um Versorgung, sondern um Haltung. Nicht um Preise, sondern um Narrative. Der Bürger zahlt. Punkt.
Migration zwischen Realität und Sprachregelung.
Migration ist kein Randthema, sie ist eine strukturelle Herausforderung. Wer das sagt, wird schnell in Schubladen gesteckt. Das ersetzt aber keine Lösungen. Integration braucht Zeit, Geld, Ordnung und Ehrlichkeit. Alles Dinge, die politisch mühsam sind. Also redet man lieber über Gesinnung.
Wirtschaft vom Motor zum Sanierungsfall.
Deutschland war einmal das Land der Ingenieure, Mittelständler und Macher. Heute ist es das Land der Anträge, Auflagen und Abwägungen. Investitionen wandern ab, Unternehmen zögern, Arbeitsplätze werden unsicher. Und dann wundert man sich über mangelnde Zuversicht.
Rente, ein Versprechen auf Zeit.
Als Vollzeitrentner darf ich sagen, das Rentensystem lebt von Vertrauen. Und Vertrauen lebt von Verlässlichkeit. Beides wird dünn. Die Jungen wissen, dass sie mehr zahlen und weniger bekommen. Die Alten wissen, dass ihre Kaufkraft schmilzt. Und die Politik weiß, dass man das Problem vertagen kann.
Innere Sicherheit, ein Gefühl, kein Zustand mehr.
Sicherheit ist kein Statistikwert. Sie ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist angeschlagen. Wer das ausspricht, gilt schnell als Panikmacher. Dabei ist es schlicht Realität.
Der Blick des Vollzeitrentners.
Ich sitze nicht am Rand. Ich habe dieses Land erlebt, aufgebaut, durchlebt. Ich kenne Arbeit, Verantwortung, Scheitern, Neuanfänge. Und ich erkenne, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Der Unterschied, ich muss niemandem mehr gefallen. Und deshalb sage ich, die größte Gefahr für dieses Land ist nicht Faulheit, nicht Krankheitstage, nicht mangelnde Moral. Die größte Gefahr ist eine Politik, die ihre Bürger für belastbarer hält als sie sind und für dümmer, als sie sein wollen.
bekannt aus Funk und Fernsehen, oder Analyse eines Vollzeitrentners, der das Spiel besser versteht als seine Funktionäre.
Der Ruhestand entwickelte sich für mich erstaunlich schnell zu einer Vollzeitbeschäftigung, allerdings zu einer, die keinem Stundenplan, keinem Vorgesetzten und schon gar keinem Karriereziel mehr folgte. Ich arbeitete weiter, aber ohne äußeren Taktgeber, ohne institutionellen Erwartungsdruck. Inhaltlich drehte sich vieles um das Sportbusiness, diesmal weniger aus pädagogischer Perspektive, sondern zunehmend analytisch, ökonomisch, manchmal auch bewusst provokant. Profifußball war weiterhin ein Thema, allerdings nicht mehr das einzige. Der nordische Wintersport rückte erneut in meinen Fokus, diesmal nicht als Ausbildungsfeld, sondern als System, als Markt, als politisch aufgeladenes Konstrukt. Gleichzeitig bestand mein Alltag längst nicht nur aus Schreibtischarbeit. Ich hatte mir angewöhnt, Wege bewusst zu Fuß zurückzulegen, nicht aus sportlichem Ehrgeiz, sondern aus einem Bedürfnis nach Rhythmus und Klarheit. Mehrmals pro Woche ging ich von zu Hause aus in die Innenstadt von Hannover, meist bis zur Markthalle. 5 Kilometer einfach. Dort ein Cappuccino, manchmal auch ein Bier. 1 bis 2 Mal wöchentlich das Oscars, meine Stammbar, Gespräche, Drinks, Perspektiven, Bewegung und Denken, Genuss und Analyse, keine schlechte Kombination. Im März 2015 erschien dann unser Buch Wo war dies Bundesliga? Wie zukunftsfähig ist der Profifußball? Analysen und Visionen am Beispiel Hannover 96, 155 Seiten, sachlich, analytisch, ohne Revolutionspathos. Wir beschäftigten uns mit den Qualifikationsprofilen von Sportdirektoren, mit den wirtschaftlichen Effekten von Trainerwechseln, mit der Rolle der Berater. Wir formulierten einen Masterplan Zukunft, entwickelten Benchmarks, beschrieben Diversifikationsstrategien und ließen uns bewusst Raum für Visionen. Unser Anspruch war dabei überschaubar und zugleich konsequent. Wir wollten nichts umstürzen, niemanden belehren, keine Schlagzeilen produzieren. Es ging darum, Gedanken festzuhalten, präzise, nachvollziehbar, überprüfbar. Uns war klar, dass 2 Außenseiter keinen festgefahrenen Apparat in Bewegung setzen würden. Aber ebenso klar war, wer überzeugt ist, sollte argumentieren können. Wer sagt, etwas sei Unsinn, sollte aber erklären können, warum seine eigenen Konzepte nicht wirklich funktionieren. Genau daran mangelte es erstaunlich oft. Finanzielle Interessen spielten keine Rolle, ebenso wenig persönliche Profilierung. Das Buch war ein bewusst persönliches Projekt, nachhaltig im Sinne von Haltung, nicht von Marktverwertung. Dass wir mit einigen Überlegungen nicht völlig daneben lagen, zeigte sich unter anderem an unserem Blick auf internationale Vermarktungsstrategien, insbesondere auf den US-Markt. Bereits 2014 hatten wir entsprechende Ideenskizzen vorgelegt. Kurz nach Erscheinen des Buches reiste der damalige Sportdirektor von Hannover 96 in die USA, offiziell zur Anbahnung eines Trainingslagers und zur Erkundung von Vermarktungspotenzialen. In der Boulevardpresse war von Millionen die Rede, von Trikotverkäufen, Sponsoring, Positionierung. Was folgte, war nichts. Ein Blitzflug ohne Substanz. Eine Reise ohne Struktur, ohne Ergebnis, ohne nachhaltige Strategie. Genau diese Diskrepanz zwischen Ankündigung und Umsetzung war einer der zentralen Beweggründe für unser Buch gewesen. Ideen sind schnell formuliert, ökonomische Realität ist ungleich mühsamer. Trotzdem blieb das Buch nicht völlig unbeachtet. Zunächst meldete sich ein Redakteur des NDR Sportclubs. Anlass war die erneut prekäre sportliche Situation von Hannover 96 und die eskalierende Auseinandersetzung zwischen Vereinsführung und Fans. Das TV-Interview wurde an einem Sonntagmorgen am Trainingsgelände aufgezeichnet und am Abend im Fernsehen ausgestrahlt. Es ging um Ursachen, um Strukturen, um Lösungsansätze, vieles davon entstammte direkt unseren Analysen. Auch lokale Radiosender griffen das Thema auf. Einladungen zu Radio Hannover und Radio Leineherz folgten. Die Diskussionen blieben regional, aber sie waren ernsthaft, differenziert, interessiert. Offenbar trafen unsere Thesen einen Nerv, zumindest außerhalb der offiziellen Entscheidungszirkel. Parallel arbeiteten wir an ersten Konzepten für das sogenannte Campus-Projekt für die Biathlon-Nachwuchsarbeit des Niedersächsischen Skiverbandes. Ein Ansatz, der über einzelne Sportarten hinausdachte, polysportiv, strukturell, langfristig. Uns war bewusst, dass wir uns damit erneut auf vermintes Gelände begaben. Systeme, die sich selbst verwalten, reagieren selten freundlich auf externe Perspektiven. Im März ergab sich in Goslar die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem damaligen DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann. Walter, ein langjähriger Weggefährte von Hörmann, stellte den Kontakt her. In einem Café nahe der Kaiserpfalz überreichten wir Hörmann ein Exemplar unseres Buches. Für den Profifußball war der DOSB nicht der zentrale Ansprechpartner, wohl aber für den nordischen Wintersport. Wir skizzierten grundlegende strukturelle Probleme und stellten das Campus-Projekt vor. Das Fazit war nüchtern, Partner müssten gefunden werden. Überzeugungsarbeit war notwendig. Im Mai zog es dann Gina und mich erneut an den Tegernsee, ins Bachmeier am See. Zeitgleich tagte dort der DSV. Alte Bekannte aus Ruhpolding tauchten wieder auf. Während sie arbeiteten, fuhren Gina und ich nach Österreich, nach Kitzbühel. Ein Ort, der längst mehr Marke als Region ist. Authentische Küche musste musste man suchen. Wir fanden sie schließlich. Regionale Gerichte auf gehobenem Niveau waren uns wichtig. Essen als kultureller Ausdruck, nicht als Dekoration. Weiter ging es nach Berchtesgaden und an den Königssee. Orte mit sporthistorischer Bedeutung, mit Ausbildungsstrukturen, die über Jahrzehnte gewachsen waren. Die Christophorus-Schulen, das Skigymnasium, die Kunsteisbahn, all das stand für systematische Förderung. Gleichzeitig wurde deutlich, wie verletzlich selbst etablierte Strukturen sind, wie das Hochwasser 2021 zeigte. Zurück am Tegernsee verbrachten wir Abende in geselliger Runde mit Funktionären, Trainern, Verbandsvertretern. Gespräche, Perspektiven, Anekdoten. Der Austausch war offen, teilweise überraschend ehrlich. Nach einem Abstecher nach München Kultur, Gastronomie, Stadtleben kehrten wir nach Hannover zurück. Der sportliche Alltag holte einen schnell wieder ein. Ein weiteres Gespräch mit Martin Kind folgte. Wieder offen, konstruktiv, sachlich. Wir diskutierten Buchthesen, das Campusprojekt, sogar versicherungstechnische Denkansätze zur wirtschaftlichen Risikominimierung im Profisport. Wenige Tage später wurde eine Kooperation zwischen Alba Berlin und Borussia Dortmund bekannt. Polysportiv, strukturell, genau in die Richtung, die wir gedacht hatten. Zufall, vielleicht, Bestätigung, sicher. Das Gefühl blieb dennoch, grundsätzlich würde sich wenig ändern. Kurz darauf eröffnete sich ein ganz anderes Projekt. Eine Reise, oder genauer, eine weitere große Reise. Die Idee war bestechend einfach. Nachdem ich den Globus horizontal nahezu umrundet hatte, fehlte eigentlich nur noch die vertikale Achse. Nord nach Süd, die MS Albatros bot genau das, von Hamburg entlang Europas und Afrikas Westküste bis nach Kapstadt, über Weihnachten und Silvester an Bord, und mit einer zusätzlichen Idee, einem Vortrag. Phoenix Reisen zeigte Interesse. So entstand eine Präsentation mit dem Titel Vom Mittelmaß zum Mittelstand, die etwas andere Sicht auf den Profifußball. 39 Folien, klare Thesen, keine Folklore. Ob das auf einem Kreuzfahrtschiff jemanden interessieren würde? Ich war gespannt. Am 23. Dezember 2015 begann die Reise. Hamburg Hafen City, Einschiffung, Auslaufen. Die Elbe bei Nacht, Lichter, Musiktheater, Container Terminals, maritimer Abschied, Weihnachten auf See, rau, stimmungsvoll, fast archaisch. Sturm im Ärmelkanal, später in der Biscaya, Kopfschmerzen, Seegang, Geduld. Doch auch das gehört dazu. Die Urgewalt des Meeres relativiert vieles. Seetage im Winter fordern andere Rhythmen, Sauna, Fitness, Gespräche, Beobachtung. Als wir schließlich die Kanaren erreichten, kehrte Leichtigkeit zurück. Wärme, Landgang, Altstadt, Architektur, Kaffee in der Sonne. Silvester verbrachten wir mitten auf dem Atlantik. Gala, Musik, Feuerwerk am Heck. Ein Jahreswechsel, wie er ungewöhnlicher kaum sein konnte. Nicht laut, sondern weit. Nicht hektisch, sondern bewusst. Mit dem Beginn des Jahres 2016 war klar, der Ruhestand hatte sich endgültig als etwas anderes entpuppt. Nicht als Rückzug, sondern als Neuordnung. Nicht als Stillstand, sondern als selbstbestimmte Bewegung.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.